Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre, dass ich an eurem 30-jährigen Bestehen dabei sein darf und dann auch noch die Predigt halten darf. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich verbinde sehr, sehr viele, sehr schöne Momente mit dieser Gemeinde vor Ort. 6 Jahre war ich alt, als das Ganze anfing. Hier bin ich aufgewachsen. Ich durfte die Kinderstunden, die Jungschar, Teen und Jugend besuchen. Ich habe mich hier taufen lassen von Heini und bei meiner Taufe ist die Heizung ausgefallen. Ja. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein absoluter Warmduscher. Das war die größte Überwindung. Also, aber jede Aufregung war weg. Ich habe nur noch ein Ja rausbekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir die Gottesdienste in der Burg hatten. Aber ich kann mich auch gut erinnern, wie ich während der Gottesdienste hier auf dem Spielplatz gewartet habe, bis der Gottesdienst endlich vorbei ist, damit Mama und Papa denken und zufrieden sind, dass ich beim Gottesdienst war. Das soll jetzt keine Idee sein an die Jüngeren, aber es gab auch die Zeit in meinem Leben, wo die Gemeinde eher zum Freundetreffen da war. Und so ist es für mich immer etwas Besonderes, wenn ich zu euch komme oder über die Gemeinde hier vor Ort nachdenke. Und wie sehr man so mit der Gemeinde verbunden ist, das merkt man oft erst dann, wenn man nicht mehr Mitglied ist. Ich sage bewusst Mitglied, weil Teil der Gemeinde werde ich immer bleiben. Aber als ich schon über 3 Jahre in Schlangen Mitglied war und wir über gewisse Themen in der Gemeinde gesprochen haben, dann ist es mir nicht selten passiert, dass ich gesagt habe, bei uns machen wir das aber so, und meinte da die Gemeinde in Lichtenau. Und noch heute wird es mir warm ums Herz, wenn ich hören darf, wie die Gemeinde hier vor Ort wächst, wie sie weiterhin besteht und Menschen hier den Glauben, den Herrn kennenlernen dürfen und im Glauben wachsen können. Das ist etwas ganz Besonderes. Ihr blickt jetzt zurück auf das, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Ja, und ich darf ja irgendwie auch ein kleiner Teil davon sein. Und ich habe mich gefragt, worüber soll ich predigen bei einem 30-jährigen Jubiläum? Uns allen ist klar, dass wir dem Herrn von Herzen danken können, dass er es war, der euch bis hierher gebracht hat, dass er Segen und Gelingen geschenkt hat, in guten wie in schwierigeren Zeiten. Und in meinen Gesprächen ist immer wieder deutlich geworden, wie dankbar ihr dem Herrn seid und dass ihr ihn dafür loben und preisen wollt. Er hat hier Menschen gebraucht, um seine Gemeinde zu bauen. Das ist nicht selbstverständlich und dafür dürfen wir wirklich von Herzen dankbar sein. Ich habe mir überlegt, dass ich euch gerne etwas mitgeben möchte, dass ihr auch in Zukunft weiterhin wächst, dass ihr den Glauben lebt und Gott groß macht. Ich habe eben die Folie gesehen mit dem Motto, gemeinsam Glauben leben. Und so könnte man eigentlich auch meine Predigt heute überschreiben. Ich möchte euch Mut machen, weiterhin an Gott und seinem Wort zu bleiben, daran festzuhalten und ihn wirken zu lassen in seiner Gemeinde und in eurem persönlichen Leben. Als Paulus den Brief an die Thessalonicher schreibt, ist er sehr dankbar für sie und ihren Glauben. Er freut sich darüber, dass sie im Glauben Fortschritte machen, dass sie wachsen, dass sie ihr Leben Gott zur Verfügung stellen. Und zum Ende des Briefes gibt er ihnen einiges mit, wie sie weitermachen sollen, was sie in der Gemeinde umsetzen sollen, wie sie miteinander umgehen sollen, den Glauben leben sollen. Und ich möchte mit euch heute diesen Text betrachten. Ich möchte den Text aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 12 bis 18 mit euch anschauen. Ich lese sie zu Beginn einmal aus der NGÜ. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch viel mehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist das, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ihr als Gemeinde seid jetzt 30 Jahre alt und ihr habt viel erlebt. Ihr blickt auf sehr schöne, aber mit Sicherheit auch auf sehr herausfordernde Zeiten zurück. Die Gemeinde ist gewachsen, Menschen sind hier zum Glauben gekommen, Kinder wurden zu Erwachsenen und einige, die anfangs dabei waren, sind heute nicht mehr dabei. Es gibt so vieles, das einem durch den Kopf geht. Wichtig ist es aber auch, nach vorne zu schauen und den Blick weiterhin auf den Herrn ausgerichtet zu lassen. Die Gemeinde ist noch nicht fertig. Ihr seid noch nicht fertig. Gott möchte weiter an euch arbeiten. Er möchte euch weiterhin verändern und gebrauchen. Und das ist etwas unglaublich Wertvolles und Schönes. Wir sind noch unterwegs und der Herr möchte jeden Einzelnen von uns ihm immer ähnlicher machen und verändern. Als erstes spricht Paulus in diesem Abschnitt über die, denen der Herr die Verantwortung in der Gemeinde übertragen hat. Über die, die mit unermüdlichem Einsatz in der Gemeinde dienen. Über die Ältesten. Über die Leitungen der Gemeinde. Wenn man selber in dieser Aufgabe steht, ist das gar nicht so einfach, in der eigenen Gemeinde darüber zu sprechen. Aber ich bin ja nur Gast hier und deswegen nehme ich mir die Freiheit heraus, mal über dieses wichtige Thema zu sprechen. Paulus spricht hier etwas an, was für ein gesundes Gemeindeleben absolut wichtig ist. Die Gemeinde hat eine Leitung. Sie hat Älteste. Männer, die der Herr berufen hat, als Vorsteher der Gemeinde zu dienen. Und auch ihr hier vor Ort habt Älteste, ihr habt Leiter. Männer, die unter euch dienen und der Gemeinde vorstehen. Und es ist wichtig, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir ihnen begegnen. Wahrscheinlich denken wir, das ist doch klar, dass wir sie achten, dass wir sie schätzen, dass wir sie unterstützen. Aber immer wieder wird deutlich, dass das Ganze nicht immer so klar und einfach ist für alle. Wir leben in einer Zeit, in der es uns gar nicht so leicht fällt, sich zu unterordnen und Autoritäten zu akzeptieren. Solange die Leitung in meinem Interesse handelt und das sagt und wacht, was mir gefällt, stehe ich kompromisslos hinter ihnen. Aber was ist, wenn das nicht mal nicht so ist? Wenn sie vielleicht auch mal mich ermahnen oder etwas entscheiden, das mir nicht so gut gefällt, stehe ich dann immer noch so sehr hinter ihnen? Achte und schätze ich sie auch dann? Ordne ich mich unter und vertraue ich ihnen? Wie schnell sind wir dann mit schlechten Gedanken und Kritik? Wie oft wird dann auch mal anderen geteilt, was wir eigentlich über die Leitung denken? Paulus macht deutlich, dass wir die Leitung der Gemeinde in Liebe achten sollen. Hier möchte ich nicht nur die Ältesten nennen, sondern alle, die in der Verantwortung stehen und die Gemeinde anleiten. Es ist unsere Aufgabe, sie zu ehren, sie zu achten, ihnen zu vertrauen und für sie zu beten. Wie wichtig ist dir das Gebet für deine Leitung, für deine Gemeinde? Unsere Aufgabe sollte es sein, sie betend zu begleiten und zu tragen. Das wird unsere Einstellung ändern. Und es wird uns leichter fallen, uns zu unterordnen und ihnen zu vertrauen. Der Herr hat sie eingesetzt. Und er hat ihnen den Auftrag gegeben, diese Gemeinde zu leiten. Glaubt mir, sie sind angewiesen auf euer Gebet. Sie brauchen Gebet für ihren Dienst. Und ihr könnt sie dadurch wirklich unterstützen. Mich hat es unglaublich bewegt und ermutigt, als ich eine junge Schwester aus unserer Gemeinde besucht habe, die sehr schwer krank war und nicht mehr wusste, wie lange sie noch zu leben hat. Und als ich bei ihr war, da machte sie uns sehr deutlich, wie wichtig ihr die Gemeinde ist und ihre Leitung. Und dass sie immer und immer wieder für uns betet. In ihrer Situation hatte sie so viele Dinge, für die sie beten konnte. Ihre Gesundheit, ihre Kinder, ihren Mann und. Das hat sie auch getan, aber ihr war es genauso wichtig, und das hat sie uns deutlich gemacht, für uns und die Gemeinde zu beten. Das hat mich berührt. Das hat mir Mut und Freude geschenkt in meinem Dienst. Betet für eure Leitung. Gott hat sie eingesetzt für diesen Dienst. Er hat sie begabt und er möchte sie hier gebrauchen. Und ihr könnt sie ehren und schätzen. Ihr könnt im Gebet hinter ihnen stehen und sie unterstützen. Ihr könnt auf 30 Jahre blicken, das konnten wir gerade sehen, in denen Gott eure Leitung gebraucht hat. Es fing mit Sprechern an. Menschen, die treu und unermüdlich im Dienst stehen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist gewaltig und Gnade Gottes. Und ihr habt neue dazubekommen in der Zeit, die weiterhin im Dienst stehen. Auch diese dürft ihr achten. Ihr dürft sie ehren und im Gebet begleiten. Machst du es deiner Leitung leicht oder schwer? Vertraust du ihnen? Ehrst und schätzt du sie? Begleitest du sie im Gebet? Führe dir vor Augen, dass es Gottes Gemeinde ist und dass er sie eingesetzt hat als deine Leiter. Dann wird dir wieder bewusst, wie wichtig und gut es ist, dass du sie hast und dass du deinen Teil dazu beitragen kannst, dass deine Gemeinde gesund wächst und weiterkommt. Mach dir bewusst, dass du vieles von ihrem Dienst gar nicht mitbekommst. Dass es viel mehr ist, als wir meist denken und dass sie angewiesen sind auf die Hilfe des Herrn. Als nächstes sagt Paulus, haltet Frieden untereinander. Braucht ihr diesen Aufruf überhaupt? Ist doch logisch, das machen wir als gute Christen doch sowieso. Und doch merken wir immer wieder, wie wichtig es ist, uns das vor Augen zu halten. Wie schnell kommt doch irgendwie Unfrieden auf in Gemeinde, in meinem Herzen. Wir nehmen kaum Rücksicht auf andere und anstatt Dinge zu klären, denken wir schlecht und lassen Unfrieden in unserem Herzen aufkommen. Im schlimmsten Fall reden wir mit anderen darüber, ohne zu klären und streuen dadurch noch mehr Unfrieden. Gott wünscht sich Frieden, besonders in der Gemeinde unter Glaubensgeschwistern, und wir tragen unseren Teil dazu bei. Und echten Frieden bekommen wir, wenn wir uns alle kompromisslos unter das Wort Gottes stellen. Wenn wir den Blick auf ihn richten und nicht auf unsere Belange schauen. Wir brauchen sein Wort und die Bereitschaft, danach zu leben. Nicht, dass wir das nur von anderen erwarten, sondern von uns selbst. Da fängt es an bei mir persönlich, bei meiner Beziehung mit Gott und seinem Wort. Wenn ihr euch weiterhin, so wie ihr das vorhabt, demütig unter das Wort Gottes stellt und so Frieden untereinander haltet, dann werdet ihr auch in Zukunft Freude an eurer Gemeinde haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde diesen Frieden lebt. Passt darauf auf, dass ihr euch nicht ausruht, sondern weiterhin darum bemüht seid, diesen Frieden zu wahren, diesen Frieden zu halten. Vers 14 sagt Paulus, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Die Gemeinde ist ein Stück weit Erziehungsschule. Hier leben wir gemeinsam den Glauben. Und dabei ist jeder unterwegs an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Situationen. Und es braucht Ermahnungen, es braucht Tröstungen, es braucht Mittragen, es braucht Geduld. Das ist nicht immer so ganz einfach. Interessant ist, dass Paulus davon ausgeht, dass es in der Gemeinde unordentliche, Kleinmütige und Schwache gibt. Und Paulus sagt, wie wir mit ihnen umgehen sollen, denn wir können sie nicht alle gleich behandeln. Jeder braucht in seiner Zeit etwas anderes. Als erstes sagt er, verwarnt oder ermahnt die Unordentlichen. Man könnte auch sagen, die, die aus dem Takt geraten sind. Die ein schlampiges Leben führen, die alles schleifen lassen. Denen der Glaube nicht mehr so wirklich wichtig ist und bei denen im Alltag kaum noch zu erkennen ist, dass sie Christen sind. Menschen, die Schräglage im Glauben haben und Hilfe brauchen, damit sie das erkennen, damit sie wieder auf den richtigen Kurs kommen. Und diese Ermahnung ist oft die undankbare Aufgabe der Ältesten. Aber, und das macht Paulus hier deutlich, es ist nicht nur ihre Aufgabe, es ist die Aufgabe von allen. Wir alle sollen Frieden untereinander halten und auf uns gegenseitig aufpassen und achten. Wir sollen ermahnen. Wichtig dabei ist, dass es hier um ein seelsorgerliches Ermahnen geht. Um eine Art, wie ich den anderen gewinnen kann. Es geht nicht darum, ihn einfach nur etwas vor den Kopf zu stoßen, sondern ihm wirklich zu helfen. Wir brauchen Liebe und Rücksichtnahme. Diese Gespräche sind meist nicht einfach und doch sind sie wichtig. Ermahnung ist irgendwie etwas, das wir eigentlich nicht hören wollen. Wir sind da zu empfindlich. Andere sollen mir ja nicht zu nahe treten und eigentlich haben die mir auch nichts zu sagen. Ist doch meine Sache. Wir leben in einer Zeit, in der man einem kaum noch was sagen kann und darf. Aber in der Gemeinde sollten wir bereit sein, auch Ermahnungen anzunehmen. In Liebe einander begegnen und prüfen, was daran wahr ist, was der andere mir da doch zu sagen hat. Und vielleicht gebraucht Gott ja gerade meinen Bruder oder meine Schwester, um mir etwas deutlich zu machen. Das sollten wir prüfen, hinterfragen und wenn nötig vor Gott und den Menschen klären. Wenn wir Ermahnungen nicht annehmen, dann bremsen wir uns selber im Wachstum aus. Gott möchte, dass wir weiterkommen und dazu braucht es auch manchmal die Ermahnung. Als Geschwister in der Gemeinde sollten wir einander dienen, damit unser Leben Gott wohlgefällig ist und die Gemeinde ein Beispiel ist gegenüber der Welt. Andere dürfen sehr, sehr gerne erkennen, dass wir als Gemeinde anders sind und dass wir füreinander da sind, dass wir uns sogar in Liebe ermahnen können, ohne den anderen zu verlieren. Dann sagt Paulus, dass wir die Kleinmütigen trösten sollen. Wie gehen wir mit denen um, die verzagt sind, die angefochten sind, vielleicht auch depressiv? Stören wir uns an ihnen oder wollen wir ihnen helfen? Wir dürfen uns immer wieder sagen, dass wir uns nicht von den Umständen abhängig machen sollen, die sich immer wieder ändern können und werden, sondern von unserem Herrn, der immer der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir können uns trösten, indem wir auf unseren Herrn schauen und uns gemeinsam Mut machen, an ihm festzuhalten, füreinander da sein, miteinander beten, Mut zusprechen. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die immer für mich da sind, die mir zuhören, die mich verstehen, die mir helfen, die den Weg mit mir gehen und die ich nicht nerve, sondern denen ich wichtig bin und die mir helfen, den Blick nicht von Gott abzuwenden, sondern gemeinsam auf ihn zu blicken, in meinem Tempo. Das ist so unglaublich schön. Und von diesen Menschen lasse ich mir auch gerne etwas sagen, weil ich weiß, dass ich ihnen wichtig bin, weil ich weiß, dass sie mich lieben und mir helfen wollen. Sie haben eine echte Beziehung zu mir. Lass uns so mit Geschwistern umgehen, die Trost brauchen. Lass uns Gott fragen, wer gerade in unserer Gemeinde vielleicht auch Trost braucht, damit wir sie nicht alleine lassen. Lasst uns Beziehungen aufbauen und echte Gemeinschaft leben, damit seine Gemeinde auch in diesem Bereich wächst und gesund ist. Wichtig ist aber auch, dass wir die Bereitschaft haben, uns mitzuteilen, wenn wir Trost brauchen. Dass wir keine Angst haben und ehrlich sind, wenn es uns gerade nicht so gut geht. Leider denken wir oft, dass wir dadurch andere belasten. Und das wollen wir nicht. Wir wollen uns ja nicht so wichtig nehmen. Wir schämen uns und wollen die Schwachheit nicht zugeben. Hab den Mut und das Vertrauen in Gott, dass er dir helfen will. Und dass er das sehr, sehr oft tut, indem er andere Geschwister dazu gebraucht. Bete dafür, dass Gott dir den Mut schenkt, mit anderen auch darüber zu reden. Wir sollen Schwache annehmen. Die gibt es auch in der Gemeinde. Auch die brauchen Hilfe von uns. Die Schwachen anzunehmen und sie zu tragen, ist gar nicht so einfach. Das braucht viel Liebe und Durchhaltevermögen. Schwache bremsen uns doch meist auch aus. Ist es nicht so, dass wir uns meist an ihnen stören? Immer muss man auf die Schwachen Rücksicht nehmen. Immer geht es in ihrem Tempo. Immer sind es die, die Aufmerksamkeit brauchen und die nicht damit klarkommen, wie wir uns das wünschen. Wir dürfen den schlechten Gedanken in unserem Leben keine Gelegenheit geben, spazieren zu gehen. So fangen wir sonst an, das Schlechte in unser Herz und damit auch in unsere Gemeinde zu lassen. Hier müssen wir aufpassen, weil das Gift ist, das der Gemeinde sehr schaden kann. Hier brauchen wir viel mehr Liebe und Verständnis für unsere Geschwister. Wir brauchen Weisheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen sollen wir dafür beten, dass Gott uns diese Liebe, die Weisheit und das Verständnis schenkt. Denn aus uns heraus können wir das nicht schaffen. Wir brauchen ihn. Und ich denke, hier können wir auch aus der Erfahrung lernen. In den 30 Jahren gab es viele schwache und viele Situationen, wo man Rücksicht genommen hat. Wo man Weisheit bei Entscheidungen brauchte. Wo Gott durchgetragen hat. Aber vielleicht auch Situationen, wo man nicht immer alles richtig gemacht hat und Gott trotzdem durchgetragen hat. Wie schön zu sehen, dass Gott seine Gemeinde leitet und führt. Und wie ermutigend, dann weiterhin auf Gott zu vertrauen und mit ihm den Weg zu gehen. Es ist gut, sich das vor Augen zu führen, dass auch wir selbst mal schwach waren oder vielleicht sind oder sein werden. Und dann freuen wir uns, wenn die anderen für uns da sind, wenn sie Rücksicht nehmen und uns mit Liebe begegnen und mittragen. Paulus macht deutlich, dass die Gemeinde miteinander und voneinander lebt. Es geht um Liebesdienst an meiner Gemeinde, um Liebesdienst an meinem Nächsten. Sind wir denn bereit, dem Herrn da zu dienen, wo er mich haben möchte? Darum geht es, dass wir den Herrn fragen, was er von mir möchte, dass wir bereit sind, ihm da zu dienen und uns von ihm gebrauchen lassen. Ja, und bei all dem sollen wir langmütig gegenüber jedem sein, also Geduld haben. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich merke immer wieder, dass ich hier meine Schwächen habe. Ich bin einfach total ungeduldig. Ich kann manchmal einfach nicht verstehen, warum das bei anderen so lange dauert. Und wie lange man noch tragen soll, trösten und ermahnen muss. Ich vergesse, dass es nicht um mich geht und mein Tempo und ich merke, dass ich ungeduldig und unbarmherzig werde. Dabei sollen wir Geduld haben. Hier brauche ich immer wieder das Gebet und die Ruhe von Gott. Das Vertrauen, dass er seinen Weg geht und dass manche eben ein anderes Tempo gehen und dass ich niemanden überfordern darf. Konkrete und bleibende Veränderung im Leben von Menschen braucht Zeit. Sie passiert in der Regel nicht von heute auf morgen, auch nicht bei mir. Wir brauchen Ausdauer und Vertrauen darin, dass Gott wirkt und dass er den anderen verändern kann und will. Und wir sollen uns gebrauchen lassen, wir sollen dafür beten und Gott fragen, was wann dran ist. Wir alle sind begnadigte Sünder. Das macht uns demütiger und schenkt uns mehr Verständnis für den anderen. Die Gefahr ist, dass wir uns über den anderen erheben und meinen, wir wären was Besseres. Aber auch wir leben durch die Vergebung unseres Herrn. Wenn wir uns bewusst machen, dass auch wir schon Vergebung und Barmherzigkeit erfahren haben, wenn wir uns daran erinnern, wie wir schon getragen, ermahnt und getröstet wurden, dann fällt es uns auch leichter, richtig mit unseren Geschwistern umzugehen. Wir sind nicht besser. Und auch wir brauchen andere in unserem Glaubensleben. Auch mit uns war schon mal jemand geduldig und ist jemand liebevoll umgegangen. Darum lasst uns dafür beten und darin wachsen, dass wir in der Gemeinde weiterhin geduldig und liebevoll miteinander umgehen. Vers 15, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Keiner soll Böses mit Bösem vergelten. Wir neigen doch dazu, dass wir es dem anderen heimzahlen wollen, wenn uns was Schlechtes widerfahren ist. Das steckt doch irgendwie uns drin. Wir lassen uns von unseren Aggressionen leiten. Das gibt uns doch auch irgendwie das Gefühl von Gerechtigkeit. Alles andere ist doch ungerecht. Ich merke das schon bei meinen Kindern. Wenn das eine das andere schlägt, dann muss das andere unbedingt zurückschlagen. Und wenn man fragt, warum, dann wird gerechtfertigt mit den Worten, aber er hat mich auch geschlagen. Wir können aber diesen Kreislauf des Bösen nur durchbrechen, wenn wir nicht so handeln wie der andere. Wenn wir eben nicht Böse mit Böse vergelten, sondern uns führen und leiten lassen von Gott. Wenn wir dem Guten nachjagen, wie es Paulus hier beschreibt. Wir können nicht Böses und Gutes gleichzeitig tun. Wir sollen dem Richtigen nachjagen, darin investieren, uns dafür einsetzen, auch wenn das nicht unserer Natur entspricht und wir aus uns heraus eigentlich ganz anders handeln wollen würden. Hier sollen wir uns leiten und führen lassen von Gott, der möchte, dass wir Gutes tun. Und zwar an jedermann. Das ist etwas, was wir sowieso nicht aus uns heraus können. Menschen, die wir mögen, die uns sympathisch sind, da ist es ja noch ganz einfach, Gutes zu tun. Aber bei Menschen, die wir nicht mögen, die schlecht zu uns sind, die böse zu uns sind, das werden wir aus uns heraus nicht schaffen. Dazu brauchen wir den Herrn. Dazu müssen wir ihm in unserem Leben Raum geben und die Möglichkeit, dass er uns gebraucht und verändert. Wir brauchen auch hier das Gebet und die Hilfe von Gott. Aber wir werden merken, dass wenn wir aufrichtig vor Gott kommen, dass er uns helfen und befähigen wird, das Richtige zu tun. Freut euch alle Zeit. Das hört sich so einfach an, aber ist es das auch? Ich meine, ihr habt ja jetzt 30 Jahre Erfahrung als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das immer so einfach gewesen ist. Für mich persönlich ist es eine große Herausforderung. Wie gehen wir denn damit um, wenn auf einmal Dinge passieren, die uns verletzen? Wenn wir nicht verstehen, was da gerade los ist, wie soll ich mich denn alle Zeit freuen? Klar ist, das kann ich nicht aus eigener Kraft, das werde ich nicht schaffen. Das schaffen wir nur durch den, der in uns wohnt. Aber das bedeutet nicht, dass wir immer mit einem Grinsen durch die Welt laufen und so tun, als ob alles toll wäre. Das Herz kann fröhlich sein, aber das Auge kann weinen. Hört sich komisch an. Aber Paulus schreibt in Kapitel 6 im 2. Korintherbrief, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Ist das möglich? Ja, durch Christus in uns. Das Herz freut sich, weil es geborgen ist in Jesus. Weil es auf das Richtige blickt. Es schaut nicht auf die Umstände, es schaut auf unseren Herrn. Wenn wir an Gott glauben und ihm unser Leben gegeben haben, dann sind wir Kinder Gottes und wir gehören ihm. Daran wird sich nichts ändern. Ich bin in ihm geborgen, egal was auch passiert. Alle Anfechtungen und Nöte, all das, was mich hier so belastet und herausfordert, das sind alles Umstände, die vergänglich sind. Dinge, die sich immer wieder ändern können. Ja, sie belasten mich. Ja, sie machen mich auch traurig. Sie können mich auch zum Weinen bringen. Sie lassen mich auch im Gebet klagen vor Gott. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht und wie es weitergehen soll. Aber dennoch bin ich geborgen in ihm. Dennoch darf ich wissen, dass das nichts an meiner Stellung vor Gott ändert. Ich bin sein. Er liebt mich unglaublich. Er schenkt uns unverdiente Gnade und eine vergebende Liebe. Und das ist einfach gewaltig. An dieser Stelle spreche ich als einer zu euch, der das gerade wieder lernen muss. Sich nicht auf die Umstände zu fokussieren, sondern auf Gott. Sich nicht von den Umständen leiten zu lassen, sondern vom Herrn. Aber ich weiß, das ist eine Schule, die sich wirklich lohnt. Auch wenn ich das gerade nicht sehe und spüre, aber dieses Wissen darum und diese Gewissheit geben mir Ruhe und Frieden. Sie schenken mir Freude, auch in der Trauer und in Schwierigkeiten. Weil ich mir bewusst mache, dass meine innere Freude nicht abhängig ist von den Umständen, die sich immer wieder ändern, sondern von meinem Herrn, der immer der gleiche bleibt. Der Herr schenkt uns die Gnade und damit auch die Freude. Und daher sollte der Grundton in unserem Leben die Freude sein. Auch wenn es im Leben auf und ab geht. Dann haben wir den richtigen Blick und schauen nicht nur auf unsere Umstände, sondern auf unseren Herrn. Lasst uns das bedenken und auch tun, denn der Herr möchte, dass wir fröhliche Leute sind. Meine Fröhlichkeit, meine Freude ist in meinem Herrn begründet, der in mir lebt. Und dieses Wissen darum, diese Tatsache, die bringt mich auch in Schwierigkeiten und in anderen Umständen dazu, Freude über meinen Herrn zu empfinden, ihn zu loben und ihn zu preisen, ihn anzubeten. So wie bei Paulus und Silas, die man geschlagen hat und ins Gefängnis geworfen hat, mit dem man total ungerecht umgegangen ist. Und als sie dann da im Flock im Gefängnis sitzen, fangen sie an, Gott zu loben, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Das können sie nur, weil sie nicht von den Umständen abhängig sind, sondern von ihrem großartigen Herrn. Auch wenn sie nicht verstehen, warum das gerade passiert, warum Gott das zugelassen hat, ändert das nichts an ihrer Beziehung zum Herrn. Sie freuen sich, ihn zu kennen und für ihn zu leben, weil sie wissen, was er schon alles für sie getan hat und tun wird. Und das dürfen auch wir erleben. Wenn wir den Blick weg von den Umständen wenden und hinblicken zu unserem großen Herrn, wie wir dann erleben, dass er das Größte und Beste ist in unserem Leben und wie wir uns über ihn freuen und darüber, dass wir seine Kinder sind. Die Freude am Herrn trägt uns durch. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Auch wenn es dir ganz schlecht geht, die Freude am Herrn, die bleibt, wenn wir den richtigen Blick haben. Wir brauchen den Blick auf unseren Herrn, die Ausrichtung auf ihn. Das hilft uns persönlich, aber auch der ganzen Gemeinde. Den Blick auf den Herrn und die Freude an ihm. Freut euch alle Zeit, ist möglich durch Christus in uns. Betet ohne Unterlass. Wie sieht das praktisch aus? Es geht nicht um auswendig gelernte Gebete, die wir immer wieder aufsagen. Ich sage es mal so, wir sollten einen betenden Lebensstil haben. Unser ganzer Alltag, unser ganzes Leben soll durch den Herrn bestimmt sein. Und dass wir immer mit ihm in Verbindung stehen. Dass wir ihn in allem mit einbeziehen. Bei der Arbeit, bei der Autofahrt, beim Feiern, beim Essen. Überall dürfen wir beten und unseren Herrn mit einbeziehen. Wir dürfen mit ihm sprechen. Uns bewusst machen, dass er da ist und dass wir mit ihm verbunden sind. Dass wir ihn auch immer wieder fragen, was möchtest du, Herr, dass wir tun? Das Gebet ist so unglaublich wichtig, aber leider ist es auch das, was wir so oft vernachlässigen. Wir hören auf, über alles mit unserem Herrn zu sprechen. Es fällt uns schwer. Dabei sollte dieser Aufruf, ohne Unterlass zu beten, mich motivieren, ständig im Gespräch mit meinem Herrn zu sein. Warum machen wir das so wenig? Warum sind uns auch die Gebetszeiten in der Gemeinde gefühlt so unwichtig? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns sind die Gebetsstunden am Sonntag eher dünn besucht. Ja, es gibt viele Gründe, auch wichtige und gute. Aber irgendwie wird deutlich, dass Gebet etwas untergeht und gefühlt nicht so wichtig ist in unserer Gemeinde und unserem persönlichen Leben. Wir sollten uns wieder vor Augen führen, was Gebet bewirkt, was Gebet bedeutet und voll Freude auch mit unseren Geschwistern in der Gemeinde vor unseren großartigen Herrn treten. Was für ein unglaubliches Vorrecht, was für ein unglaubliches Privileg. Ich darf mit Glaubensgeschwistern in meiner Gemeinde vor den Herrn treten. Und auch zu Hause wieder lernen, dass unser Leben geprägt ist von dem Gespräch mit unserem Vater. Dass wir diese Beziehung pflegen und leben. Meine Kinder sind klein und gefühlt nervt es manchmal, dass sie mich ja um alles bitten. Und andersrum habe ich mir gesagt, wie schön. Wie schön, dass ich denen noch wichtig bin. Dass die denken, ich weiß das auch alles. Und wir haben einen Vater, der weiß das. Zu dem dürfen wir wirklich so mit allem kommen. Ich muss hier noch viel lernen. Aber ich darf erleben, dass wenn ich mir das bewusst mache, dass ich meine Gedanken um das Richtige drehen. Dass ich viel mehr über Gott und sein Wort nachdenke und dass meine Liebe zu ihm und zu seiner Gemeinde wächst. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr Beter seid. Das wird euch und eure Gemeinde in Zukunft führen und leiten. Es geht darum, unser ganzes Leben ihm zu bringen, mit ihm zu teilen. Es geht um einen betenden Lebensstil. Seid dankbar in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Auch hier stellt sich schnell die Frage, wie soll das gehen? Wie soll ich in allem dankbar sein? Was ist, wenn ich meine Arbeit verliere, Krankheit in unser Leben kommt oder Familienprobleme? Wer kann denn da dankbar sein? Aber auch hier müssen wir lernen, den richtigen Blick zu haben. Worauf schauen wir? Auf die Probleme und Schwierigkeiten? Auf die Umstände? Was leitet uns im Leben? Was gibt uns Halt und Sicherheit? Worauf verlassen wir uns? Sollte dies nicht unser Herr sein? Es geht nicht darum, dass wir für die Umstände dankbar sind. Es geht darum, dass wir in den Umständen dankbar sind. Unsere Dankbarkeit ist abhängig von unserem Herrn. Und wenn das so ist, dann haben wir den richtigen Blick auf die Dinge. Ihr schaut dankbar zurück auf die letzten 30 Jahre. Und wie ich das mitbekomme, habt ihr da den richtigen Blick und seid Gott dankbar. Das ist wunderbar. Und Dankbarkeit ist etwas, das eine Atmosphäre angenehm macht. Bei dankbaren Menschen fühlt man sich wohl. Wenn wir auf Gott schauen, dann können wir auch in schwierigen Situationen einfach dankbar sein, Gott loben und preisen. Wenn ich Gottes Gegenwart mitten im Sturm erlebe, dann kann das mehr Freude und Dankbarkeit in mir bewirken, als wenn der Sturm gar nicht da gewesen wäre. Es ist tatsächlich so, dass das echten Frieden geben kann. Und da bin ich überzeugt, ist dann auch die Freude und Dankbarkeit da an diesem Herrn, der mich festhält. Ein Freund von mir hat nach der Geburt seine Tochter verloren. Ganz plötzlich ist sie gestorben. Sie hatten keine Vorahnung. Also erst kam die Nachricht, wir sind dankbar, unsere Tochter ist da. Und keine 5 Stunden später kam die Nachricht, dass sie verstorben ist. Und mir fiel es nicht leicht, ihn danach zu besuchen, weil es keine schöne, keine einfache Situation ist. Aber ich werde diesen Besuch niemals in meinem Leben vergessen. Mich hat es begeistert, wie er den Blick auf Gott gerichtet hat. Er hat es nicht verstanden. Er war traurig, er war sauer, aber er hatte dieses unglaubliche Vertrauen in Gott, dass er in seiner Hand ist und dass er ihn liebt. Und wir haben zusammen gebetet und er lobte Gott. Er konnte ihm sogar danken, auch wenn er das alles nicht verstanden hat. Und so bin ich ermutigt und beflügelt von dem Gespräch gefahren, obwohl ich eigentlich eine Ermutigung sein wollte. Wenn wir uns auf das Richtige ausrichten, wird Gott uns führen und leiten und er wird uns auch in schwierigen Situationen helfen und trösten. Paulus sagt hier, das ist der Wille Gottes für euch. Das ist sein Wille, das ist sein Wunsch. Denn wenn wir das sind, dann haben wir den richtigen Blick. Wir schauen auf Jesus. Und das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen von euch und für euch als Gemeinde. Habt den Blick auf Jesus. Lasst euch nicht leiten von den Umständen. Lasst euch nicht leiten von den Dingen in der Welt, sondern richtet euren Blick auf den Herrn. Achtet und schätzt eure Leiter. Betet für sie. Haltet Frieden untereinander. Weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen. Tragt die Schwachen und habt Geduld mit allen. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern tut Gutes. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Das werdet ihr nicht aus euch heraus schaffen. Ihr braucht den Herrn. Aber ihr dürft zurückblicken auf eine Zeit, in der der Herr euch schon getragen und geführt hat. Ihr habt Erfahrungen gemacht. Bleibt dabei. Richtet den Blick weiterhin aus auf ihn und erlebt, wie er auch in Zukunft führen wird. Auch in Fragen des Generationswechsels. Erzählt von euren Erfahrungen der nächsten Generation. Und sagt, wie großartig und gut unser Herr ist. Paulus lenkt am Ende des Briefes nochmal den Blick auf das Wesentliche und macht deutlich, dass der Herr es ist, der uns in all dem leitet und der uns ans Ziel bringen wird, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Ich ende mit den Versen 3 und 24. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.